Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Rieser am Mikrofon, herzlich willkommen.
Die wichtigste Botschaft vorab: Es gibt keine Spielräume für Verteilungspolitik.
Die Herbstschätzung der Steuernahmen ist da und Finanzminister Christian Lindner bleibt seiner Linie treu. Weniger Einnahmen bedeuten auch weniger Ausgaben. Man könnte aber auch meinen, weniger Ausgaben führen zu noch weniger Einnahmen. Der Streit bleibt also gleich, auch nach dieser Schätzung. Genauso wie der Investitionsstau. Eine Studie hat errechnet einen Finanzbedarf von 400 Milliarden Euro allein für die Infrastruktur. Und die jüngste Verkehrsprognose zeigt auch hier, wird die Bundesregierung wichtige Ziele verfehlen. Soweit ein kurzer Fahrplan dieser Sendung. Zunächst schalten wir nach Washington, wo mein Kollege Jörg Münchenberg Finanzminister Lindner auf der Reise zur Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds begleitet. Auf diese Reise fällt die neueste Steuerschätzung hierzulande und sie fällt in die Schlussphase der Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2025. Jörg Münchenberg, der Arbeitskreis Steuerschätzung hat weniger Steuereinnahmen prognostiziert. Wie fällt denn die Schätzung genau aus?
Also laut Steuerschätzung sieht es tatsächlich für 2025 gar nicht mal ganz rabenschwarz aus. In diesem Jahr rechnet der Bund ja noch mit einer Mini-Rezession, nächstes Jahr dann doch auch nur verhaltenes Wachstum. Trotzdem sagen die Steuerschätzer, kann zumindest der Bund im nächsten Jahr sogar mit einem kleinen Plus rechnen, und zwar von 700 Millionen Euro. Das liegt vor allem daran, dass der Bund deutlich weniger nach Brüssel überweisen muss an die Europäische Union als angenommen. Sonst stünden auch bei den Einnahmen des Bundes ein deutliches Minus davor. Und der Finanzminister, der hat das eben in der Pressekonferenz so zusammengefasst.
Zahlen. Aktuell ist unser Wirtschaftswachstum zu niedrig und die Aussichten sind zu mager.
Ja, also sind zu mager, und wenn man das eben noch ein bisschen breiter fasst auf die gesamtstaatlichen Ebenen und die schwache Konjunkturentwicklung, dann sind die Zahlen doch ziemlich ernüchternd. Mittelfristig werden die Steuereinnahmen nämlich laut Schätzung der Steuerschätzer, und zwar für Bund, Länder und Gemeinden, bis 2028 um insgesamt 58 Milliarden Euro kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Also man kann es einfach auch so zusammenfassen: Die Zeiten der üppigen Steuereinnahmen, die ist einfach vorbei.
Herr Münchenberg, die Leitung ist wirklich ganz schlecht. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal hier an dieser Stelle. Wir versuchen es trotzdem noch mal weiter. Diese Herbstprognose der etwas weniger Einnahmen hat sich ja auch schon in der Frühjahrsprognose abgezeichnet. Was heißt das denn jetzt für den Bundeshaushalt und die letzten Verhandlungen dazu?
Ja, das hat natürlich erhebliche Auswirkungen. Die Haushaltslücke für 2025 hat der Finanzminister heute auf 13,5 Milliarden Euro beziffert. Entsprechend groß sei natürlich auch der Handlungsdruck. Allerdings muss man von diesen 13,5 Milliarden Euro noch einiges abziehen. So darf ja der Bund wegen der schlechten Konjunkturlage mehr Schulden machen. Das erlaubt die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse ausdrücklich. Das sind immerhin noch mal 5,4 Milliarden Euro. Noch mal rund 7 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds vielleicht dazu. Die waren ja ursprünglich vorgesehen zur Subventionierung von Intel in Magdeburg. Intel hatte seine Investitionen bekanntlich zumindest schon mal verschoben. Und der Finanzminister sagt jetzt, diese 7 Milliarden Euro, die müssten komplett in den Bundeshaushalt zurückfließen. Dazu gäbe es keine Alternative. Aber das ist noch mit dem Wirtschaftsminister noch nicht abgesprochen. Also unter dem Strich bleibt eine Lücke von 1 bis 2 Milliarden Euro. Dann gibt es aber noch ein paar Risiken, Mehrausgaben beim Bürgergeld und auch für die EEG-Umlage. Also unter dem Strich, so sagte Lindner heute, fehlten knapp unter 10 Milliarden Euro. Und er hat das dann nochmal so umschrieben.
Neue Ausgabenwünsche können nicht erfüllt werden. Im Gegenteil, wir müssen weiter konsolidieren. Da Zukunftsbereiche wie Bildung und Investitionen geschützt werden müssen, wächst jetzt der Handlungsdruck bei effizienten Subventionen und der mangelnden Treffsicherheit unseres Sozialstaats.
Klare Ansage hier. Es muss weiter gespart werden.
Und was schlägt Lindner vor, um diese Lücken zu schließen?
Nee, er hat hier schon ein paar Vorschläge, sind ja bekannt. Er will natürlich vor allen Dingen an die Subventionspraxis ran. Und das zielt natürlich auch auf Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ja diverse Projekte was hier umsteht, vor eine Klima.
Jörg Münchenberg, ich unterbreche jetzt mal. Wir haben ganz große Aussetzer in der Leitung. Ich glaube, wir brechen das Gespräch an dieser Stelle ab. Danke trotzdem erstmal für diese ersten Informationen und Einschätzungen. Jörg Münchenberg live aus Washington. Entschuldigung nochmal für die miserable Tonqualität. Wir haben es gerade schon gehört, die FDP hatte ja schon vor der Herbstschätzung klar gemacht, dass es eigentlich keine Spielräume für neue Ausgaben gäbe. Und doch hat Bundeswirtschaftsminister Habeck mit seinem Investitionsfonds oder Deutschlandfonds jetzt eine alte Idee reaktiviert. Einen Vorschlag, der dann also erwartungsgemäß Finanzminister Lindner und den kleinsten Koalitionspartner empört. Der aber auch dieser Vorschlag weiterhin intensiv diskutiert wird und bei Ökonomen auf geteiltes Echo stößt. Steffen Wurzel.
Heute früh in der ARD verteidigt Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch den Vorschlag seines Parteikollegen Robert Habeck nicht nur. Er nutzt seinen Interviewauftritt zu einem Frontalangriff auf CDU, CSU und auf den Parteichef des Koalitionspartners FDP, den Bundesfinanzminister.
Und es gibt ehrlich gesagt drei Männer in Deutschland, die verhindern, dass wir endlich eine Modernisierungsagenda auf den Weg bringen. Das ist Christian Lindner innerhalb der Bundesregierung und das sind Friedrich Merz und Markus Söder außerhalb der Bundesregierung.
Tatsächlich kritisieren sowohl die Unionsparteien als auch die FDP die Vorschläge des grünen Wirtschaftsministers. Dieser regt an, 5 Jahre lang Unternehmen eine staatliche Prämie auszuzahlen in Höhe von 10%. Und zwar auf das, was diese Firmen neu investieren. Matthias Mittelberg, Vizefraktionschef der CDU-CSU, nennt das einen falschen und bürokratischen Ansatz. Viel besser sei es, generell Steuern und Sozialabgaben zu senken, um der deutschen Wirtschaft zu helfen. Noch grundsätzlicher fällt die Kritik von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner an den Wirtschaftsplänen seines Kabinettskollegen aus. Während einer USA-Reise sagt Lindner:
Der Bundeswirtschaftsminister hat nicht einfach einen Vorschlag in die Debatte eingebracht. Robert Habeck fordert eine fundamental andere Wirtschaftspolitik für Deutschland. Das ist schon ein Hammer.
Diesen Hammer meint Christian Lindner ausdrücklich nicht als Kompliment. Auch aus den Reihen der Sozialdemokraten kommt am Mittag nur ein vergiftetes Lob für die Wirtschaftspläne von Robert Habeck.
Naja, man muss mal zunächst ganz grundsätzlich sagen, es ist ja gut, dass der Bundeswirtschaftsminister sich daran erinnert hat, dass er Wirtschaftsminister ist.
Der SPD-Wirtschaftspolitiker Ezra Limbacher. Zuletzt habe es an wirtschaftspolitischen Vorschlägen von Habeck gemangelt, sagt er im Deutschlandfunk. Um hinterherzuschicken.
Am Ende ist doch die Erwartungshaltung der deutschen Wirtschaft eine eindeutige, nämlich nicht, dass man neue Papiere entwickelt, sondern dass man wirklich handelt und Ergebnisse liefert. All das ist das natürlich noch nicht. Und die Lage, das ist klar, die ist dramatisch.
Inhaltlich setzen sich heute auch mehrere Ökonomen mit den Plänen des Bundeswirtschaftsministers auseinander. Habecks geplanter Fonds könne zwar Investitionen anregen, erklärt der Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung Achim Wambach. Das Ganze stelle aber keine systematische Verbesserung des Standorts Deutschlands dar. Auch der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, begrüßt Habecks Ideen im Grundsatz, warnt aber gleichzeitig vor neuer Bürokratie. Unklar bleibt, wie der Bundeswirtschaftsminister seine Investitionsfondspläne genau finanzieren möchte. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, sagt dazu im Deutschlandfunk: Firmen zu entlasten, das sei gut und das müsse der Staat aus dem normalen Haushalt finanzieren. Anders aber sehe es aus bei der gesellschaftlichen Großaufgabe der öffentlichen Investitionen. Für die bleibe es nicht aus, neue Schulden zu machen.
Die Ertüchtigung, die wir zu leisten haben im Bereich der Autobahn, der Bahn, der Wasserstraßen, des digitalen Netzes, all der anderen Wasserstoff, sind Themen, die bisher nicht abgedeckt sind. Das spricht für einen solchen föderalen Infrastrukturfonds. Und wenn ich es richtig sehe, gibt es da auch im Kreise der Ministerpräsidenten aller Parteien auch eine große Sympathie dafür. Nicht vor der Wahl, aber möglicherweise nach der Wahl.
Ja, es klingt schon an. Es gibt einen riesigen Bedarf an öffentlichen Investitionen und ob die so lange warten können, das bleibt fraglich. Eine Studie hat jetzt versucht, genau diesen Finanzbedarf in Sachen Infrastruktur zusammenzurechnen und die kommt dabei auf eine Summe, die ungefähr so hoch ist wie ein kompletter Bundeshaushalt. Micha Erhardt.
Die Dresdner Carola-Brücke ist nur das jüngste Beispiel für marode Infrastrukturen in Deutschland. Kaputte Straßen und Autobahnen, Funklöcher oder der Ausbau moderner Energienetze. In den kommenden Jahren sind hohe Investitionen in die Infrastruktur hierzulande notwendig. Vor allem auch deshalb, weil Deutschland schon jetzt Nachholbedarf hat, etwa wenn man das mit anderen OECD-Ländern vergleicht.
Deutschland hat im Vergleich zum OECD-Durchschnitt 1 Prozentpunkt weniger staatliche Investitionen als der Durchschnitt der OECD.
Stellt der Ökonom Lars Feld fest. Er ist auch Berater des Bundesfinanzministers Christian Lindner. Heute hat er eine Studie vorgestellt. Allein für die Sanierung von Autobahnen und Bundesstraßen sowie Investitionen in die Bahninfrastruktur sind demnach bis 2028 120 Milliarden Euro nötig. Für den Ausbau des Energienetzes sind es in den kommenden 10 Jahren noch einmal rund 270 Milliarden Euro. Daher hat Lars Feld in seiner Studie die Frage gestellt, wie sich privates Kapital für Investitionen in die Infrastruktur mobilisieren lassen könnte. Die Antwort lautet über Infrastrukturfonds. Beispiele für solche Modelle gibt es schon, etwa bei der Bahn, die DB InfraGo AG oder die Autobahn GmbH. Besser aber noch die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag. Denn der fließen Mauteinnahmen direkt zu. Lars Feld.
Und könnten das noch ausbauen in Richtung einer Pkw-Maut beispielsweise. Und nicht so ein verkorkstes Ding wie bei Herrn Scheuer angedacht, sondern wirklich eine umfassende, die dann auch entsprechende Lenkungseffekte erzielen würde auf den Autobahnen. Und dann hätte man die Einnahmen, die es auch ermöglichen würden, eine Verschuldung dieser Autobahn GmbH vorzusehen in einem bestimmten Rahmen.
Einnahmen für solche Infrastrukturgesellschaften sind deswegen notwendig, weil private Investoren ihr Geld nur dann in einen solchen Fonds stecken, wenn ihnen am Ende auch eine Rendite für den Einsatz ihres Kapitals winkt.
Ja, es wäre sinnvoll, eine richtige Nutzerfinanzierung vorzunehmen. Also der private Pkw-Verkehr dann vor allen Dingen stattfinden würde zu Zeiten, in denen wir jetzt nicht die Rush-Hours haben, die es aufgrund von beruflichen Pendlersituationen gibt oder aufgrund einer Belastung durch die LKWs. Das würde insgesamt weniger Staus verursachen.
Und das, so das Fazit der Studie, könnte auch den Investitionsstau auflösen, was dringend geboten sei. Von dem Vorstoß des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck über einen Deutschlandfonds, Investitionen mit 10% staatlicher Hilfe zu fördern, hält Lars Feld wenig.
Gerade was die Finanzierung dieser Idee anbetrifft, ja nicht darauf abzielen, irgendwo im Subventionsbereich zu Einsparungen zu kommen. Das heißt also, diese Form der Investitionslenkung, wie wir sie im Moment haben, mit der Subventionstätigkeit des Wirtschaftsministeriums bleibt. Ich halte das für falsch.
Die Studie wurde im Auftrag der Fondsgesellschaft der Raiffeisen- und Volksbanken Union Investment in Auftrag gegeben. Deren Chef Hans-Joachim Reinke hält Infrastrukturfonds, in die Anleger investieren können, naturgemäß für eine gute Idee. Denn das bietet die Chance einer langfristigen Anlage mit vergleichsweise hoher Sicherheit.
Die Deutschen sind klassischerweise sehr sicherheitsorientiert. Und wenn ich sie an den anderen Rand bringen möchte, bei der Aktienanlage, haben wir immer große Vorbehalte. Aber hier haben wir die Verbindung von Sicherheit und Ertrag. Und insofern ist das ein Kompromiss.
Ja, der Investitionsstau ist riesig. Und wie zentral dabei der Bereich Verkehr und Mobilität ist, das zeigt auch die jüngste Verkehrsprognose. Verkehrsminister Wissing kommt dabei nicht gut weg, denn diese Prognose zeigt auch, die Bundesregierung wird wichtige Verkehrsziele verfehlen. An Katrin Büsker.
Mobilität in Deutschland wird sich bis 2040 teils deutlich verändern. Das ist das Ergebnis der heute vorgestellten Verkehrsprognose.
Es gibt Trendbrüche und diese Trendbrüche sehen wir auch in den Ergebnissen.
So Tobias Kluth von Intraplan, die Studie im Auftrag des Verkehrsministeriums durchgeführt haben. Seit der letzten Prognose von 2014 ist die Bevölkerung in Deutschland gewachsen. Mobilitätsverhalten hat sich verändert, auch durch die Pandemie. Warenströme haben zugenommen und politische Entscheidungen haben die Rahmenbedingungen für Verkehr verändert. Das Auto bleibt der wichtigste Verkehrsträger, aber der Pkw-Verkehr nimmt 2040 nicht weiter zu. Anders die Lage auf der Schiene.
Hier haben wir ein erhebliches Wachstum zu verzeichnen in unserer Prognose. Der Eisenbahnverkehr nimmt um 60% zu. Das liegt nicht zuletzt auch an dem unterstellten Deutschlandtakt, der eben ein maßgeblich verbessertes Angebot im Eisenbahnverkehr zugrunde legt und dieses Wachstum überhaupt erst ermöglicht.
Mehr Menschen fahren Bahn, aber auch mehr Güter nehmen die Schiene, so das Ergebnis der Prognose. Insgesamt nehmen Warenströme zu. Die meisten werden auch 2040 noch mit dem LKW transportiert, deren Zahl auf den Straßen deutlich wachsen wird. Auch Luft- und Radverkehr nehmen der Prognose zufolge zu. Einen Rückgang wird es auf den Wasserstraßen geben. Trotz mehr Verkehr, er wird klimaschonender, so die Berechnungen.
77% ist der prognostizierte Rückgang der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich auf dann gut 36 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2040. Das Ganze trotz mehr Verkehr, trotz deutlich mehr Einwohnern und trotz deutlich höherer Wirtschaftsleistung.
Dies ist laut Studienautor Kluth vor allem eine Folge der Elektrifizierung des Verkehrs. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing sieht in der Verkehrsprognose sichtbare Erfolge seiner Politik, etwa der Einführung des Deutschlandtickets oder der angestoßenen Sanierung im Bereich der Bahn. Seine Schlussfolgerung:
Das heißt, wir brauchen Investitionen in das hochbelastete Bestandsnetz. Wir haben in die Jahre gekommene Trassen, Brücken, Tunnel, Schleusen, die müssen dringend saniert werden. Wir brauchen weiterhin Volldampf beim Erhalt und im Ausbau der Bahn.
Wissing mahnte, dass auch im Straßenverkehr weiterhin ein Ausbau notwendig sei.
Wir müssen jetzt die Weichen für nachhaltige Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur stellen, denn die Zeit ist nicht so lang bis 2040.
Die heute vorgestellte Verkehrsprognose wird die Basis für eine Überprüfung des sogenannten Bedarfsplans, welcher dann dem Bundestag vorgelegt wird. Die Prognose wird damit Basis für die Politik, was Dirk Pflege, Geschäftsführer des Interessenverbandes Allianz pro Schiene, im Fernsehsender Phoenix kritisiert.
Wir machen in der Tat in Deutschland seit Jahrzehnten genauso Politik, dass wir sagen, die Prognose ist so, wir haben ein starkes Wachstum beim Lkw-Verkehr, beim Pkw-Verkehr, deswegen brauchen wir neue Autobahnen und bauen die dann der Prognose folgend. Die OECD, die hat in diesem Jahr allen Verkehrsministern aller Länder weltweit ins Buch geschrieben, dass das sei eine antiquierte Art, Verkehrspolitik zu machen. Das sei eine reaktive Infrastrukturplanung. Man müsse eine zielorientierte machen.
Sprich, nicht Prognosen folgen, sondern Ziele setzen, wie Verkehr sich entwickeln soll und entsprechend die politischen Rahmenbedingungen setzen, um diese Entwicklung zu ermöglichen.
Der Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Die Zahl der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Deutschland eine Arbeit finden, steigt. Dennoch gibt es einige Herausforderungen, wie eine Studie des Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung zeigt. Marco Karp.
Im Frühjahr dieses Jahres sind demnach rund 30% der Ukrainer erwerbstätig gewesen. Doppelt so viele wie im Sommer 2022. Die Studie blickt auf Menschen, die bis Juli 2022 nach Deutschland gekommen sind. Nach Zahlen der Bundesregierung, die alle Ukrainer einbezieht, liegt der Anteil der Erwerbstätigen bei 27%. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Den Studienautoren zufolge ist es wichtig, die Potenziale der Ukrainer besser zu nutzen. Sie hätten nämlich einem Schnitt hohes Bildungsniveau und wichtige berufliche Qualifikationen, etwa im Gesundheitsbereich. Hier gibt es nach Ansicht der Studie noch zu langwierige Anerkennungsverfahren für in der Ukraine erworbene Berufsabschlüsse. Weitere Hemmnisse sind das höhere Alter ukrainischer Geflüchteter und fehlende Deutschkenntnisse. Nach Angaben der Bundesregierung besuchten im Juni 2024 rund 100.000 erwerbsfähige Ukrainer einen Integrationskurs.
In der Pharmabranche bedeutet Geschäftserfolg gesunde Menschen, Misserfolg dagegen bedeutet Tod und Leid. Von beidem kann das im Familienbesitz geführte Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ausreichend berichten. Mittlerweile hat es den Bayer-Konzern vom Umsatz her von Platz 1 in Deutschland verdrängt, neben seinem Stammsitz in Ingelheim am Rhein. Und erhält der Konzern ein großes Forschungs- und Entwicklungszentrum im oberschwäbischen Biberach. Und was Boehringer Ingelheim dort zukünftig vorhat, dazu der Bericht von Thomas Wagner.
Wir haben eine gute Bedeutung hier für Biberach. Wir sind sehr stark verwoben. Ne? Diese Region in Deutschland hat die meisten industriellen Biotechnologie-Arbeitsplätze in ganz Deutschland.
Kurzum, das Branchentelefonbuch Oberschwabens lese sich wie das Who and Who der Biotech-Industrie, so Friedrich Traulsen, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Und daher fühle sich sein Konzern in Biberach auch wohl. 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort beschäftigt, damit mehr als jeder Dritte der Belegschaft überhaupt. Die Hälfte davon arbeitet in Forschung und Technologie. Entwickelt werden Arzneimittel für alle möglichen Anwendungsbereiche. Gerade steht ein Medikament zur Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems in der klinischen Erprobungsphase.
Auf dem Feld haben wir 20 Jahre gearbeitet und sind jetzt gerade kurz vor Zulassung. Das ist natürlich mal gespannt wie ein Flitzebogen, was jetzt dabei rauskommt.
Biberach gilt als wichtiger Entwicklungsstandort des Konzerns, der vergangenes Jahr über alle Standorte hinweg einen Umsatz von 25,6 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, 6% mehr als 2022. Davon entfallen 20 Milliarden Euro auf den Humanbereich und mehr als 5 Milliarden auf den tierpharmazeutischen Bereich. Über das Ergebnis macht Boehringer Ingelheim zwar keine Angaben, wohl aber darüber, wie viel von dem, was reinkommt, schnell wieder ausgegeben wird für Forschung und Technologie. So viel nämlich wie in kaum einer anderen Branche, sagt Böhringer Deutschlandchef Fridtjof Trautzen.
Ganz grob ist es so gewesen, dass wir knappe 6 Milliarden letztes Jahr weltweit in Forschung und Entwicklung investiert haben. Und wir haben einen Umsatz im Humanarzneimittelbereich von etwa guten 20 Milliarden. Und das heißt, Sie können das ausrechnen, es sind etwa 25% des Umsatzes in dem Bereich. Das ist riesig.
20% des Umsatzes fließen demnach in Forschung und Technologie. Das liege, so Fridtjof Trautzen, deutlich über dem Branchendurchschnitt.
Unser Arzneimittelumsatz in Deutschland, verschreibungspflichtige Medikamente, ist etwa 1 Milliarde gewesen im letzten Jahr. Wir haben 2,5 Milliarden hier an Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in Deutschland.
Will heißen, Böhringer Ingelheim investiert an den deutschen Standorten. Der zweitgrößte ist nach Ingelheim eben Biberach. Doppelt so viel Geld, wie der Konzern Umsatz mit Arzneimittel auf dem deutschen Markt erwirtschaftet. Heißt im Umkehrschluss, auf dem deutschen Markt wird entwickelt und auf den Märkten weltweit verkauft. Klingt nach einem brummenden Geschäft, aber
wir haben ein politisches Umfeld, aus dem uns eher Gegenwind entgegenbläst.
Fridtjof Trautzen nennt dabei die aus seiner Sicht kontraproduktive Preisregulatorik des Finanzstabilisierungsgesetzes aus dem Jahr 2022. Gewisse Hoffnung setze man auf die vor über einem Jahr verkündigte Pharma-Strategie der Bundesregierung.
Diese Gesetze, die machen es möglich, dass wir aufholen im internationalen Wettbewerb, aber die bringen uns nicht an die Spitze.
Vieles in der neuen Pharma-Strategie gehe viel zu langsam. Fridtjof Trautzen nennt dafür ein Beispiel.
Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist mehr als ein Jahr alt. Zugang zu den Daten haben wir noch nicht.
Das im September verabschiedete Medizinforschungsgesetz sei allerdings ein Lichtblick.
Das ist ein tolles Gesetz. Der Hintergrund dazu ist, dass wir von Platz 2 auf der Welt auf Platz 7 auf der Welt zurückgefallen waren bei der Anzahl der klinischen Studien. Das soll jetzt hiermit verändert werden. Die Fristen sind deutlich gekürzt.
Erleichtert werden müssten aber die Regeln, die für die Einführung neuer Pharmaprodukte auf dem deutschen Markt stehen. Hier gäbe es noch viel zu tun.
Soweit Thomas Wagner. 3 Tage in Folge gab es Verlust an der deutschen Börse zu verzeichnen. Claudia Werle live in Frankfurt am Main. Wie sieht es denn heute aus?
Heute steigt der DAX und zwar um 0,4% auf jetzt 19.455 Punkte. Wobei die Stimmung bleibt angespannt, die US-Wahlen rücken näher. Und je nachdem, wer Präsident, wer Präsidentin wird, kann das ja durchaus Auswirkungen auf das weltweite Handelsgeschehen haben. Und die Konjunkturprognosen für Deutschland sehen alles andere als rosig aus. Vor ein paar Tagen erst hat der IWF, der Internationale Währungsfonds, die Konjunkturprognosen deutlich nach unten korrigiert. Die Bundesbank rechnet mit einer anhaltenden Schwächephase. Die Politik will gegensteuern, aber welche Rezepte erfolgversprechend sein könnten, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Ganz genau. Zu den Tagesgewinnern gehören die Autowerte heute. Woran liegt's?
Tesla hat Quartalszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen sind, als man das im Vorfeld erwartet hat. Gute Quartalszahlen kommen auch von Renault. Das hängt unter anderem mit neuen Modellen zusammen. Ja, und dann heißt es, dass China bei seinen Autobauern darauf dränge, die Expansion in Europa vorerst zu bremsen. Die Chinesen exportieren ja nicht nur Fahrzeuge, sondern sie wollen hierzulande auch die Produktion ausbauen, um näher an potenziellen Kunden zu sein. Und das ist einfach eine große, große Konkurrenz für Hersteller hierzulande. Wenn jetzt die Expansion etwas gebremst wird, kommt das deutschen Herstellern zugute, ob VW, Mercedes oder BMW die Papiere bis über 2% im Plus.
Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing kommt weiterhin nicht aus der Krise heraus. Was sind denn die jüngsten Hiobsbotschaften?
Gut, dass Boeing tiefrote Zahlen schreibt, ist bekannt und dass es immer wieder Pannen und Qualitätsmängel gegeben hat. Ebenfalls, die Mitarbeiter sind sauer, sie wollen mehr Geld. Die letzte Lohnerhöhung liegt wirklich Jahre zurück. Jetzt sollen es 35% mehr Lohn geben in 4 Jahren und eine Einmalzahlung von $7.000. Den Mitarbeitern ist das zu wenig, auch dass Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, passt ihnen nicht. Und jetzt wird der Streik fortgesetzt.
Unter Druck heute auch die Aktien des Industriedienstleisters Billfinger. Was sind da die Gründe?
Es gab ein Unglück im US-Bundesstaat Georgia. Ein Fähranleger ist eingestürzt, bei dem 7 Menschen ums Leben kamen. Die Tochter von Billfinger oder eine Tochter von Billfinger fungierte wohl als Generalunternehmer für den Bau des Docks und der Anlegestelle. Die Aktie von Billfinger im MDAX brechen heute um mehr als 10% ein.
Und was machen Goldpreis, Anleihen und Euro heute?
Der Euro kostet 1,0801 $. Die Umlaufrendite gesunken von 2,27 auf 2,22%. Und für die Feinunze Gold muss man $2,733,67 bezahlen.
Danke, Claudia Werle, live von der Frankfurter Börse, hier in Wirtschaft und Gesellschaft. Es folgt Kultur heute mit meiner Kollegin Maya Elmreich. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke erstmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.